Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Andi und mir gegenüber sitzt wie immer meine Frau Jenny.
Hallo auch von mir und ich sag mal Konnichiwa.
Konnichiwa.
Als kleinen dezenten Hinweis darauf, wo es heute hingeht. Wir möchten mit euch über Japan reden. Wir waren nämlich diesen Sommer nochmal in Japan. Da waren wir schon mal mit den Kindern. Ist allerdings schon ein paar Jahre her und heute möchten wir euch erzählen, wie es dort ist mit Teenagern, also mit einem 14-Jährigen und einem 10-Jährigen rumzureisen, sich Tokio anzuschauen, sich das Land anzuschauen, viele Dinge zu erleben und in einem Camper das Ganze zu tun. Und das wollen wir heute mit allen Vor- und Nachteilen, Tipps zu der Route, was wir erlebt haben, davon wollen wir euch heute erzählen.
Und weil wir so viel auf dieser Reise erlebt haben, haben wir diese Episode in zwei Teile unterteilt. Also wie gesagt, im ersten Teil geht es nach Tokio, dann weiter auf die Halbinsel Izu, nach Kyoto und nach Osaka.
Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
Hallo, wir sind Jenny und Andi und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
Wenn ihr aufmerksam unseren Podcast verfolgt habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass wir große Japan-Fans sind, dass wir insgesamt schon zweimal dort waren und dass wir in diesem Jahr schon wieder dorthin gefahren sind. Das war lange geplant. Das letzte Mal war vor 7 Jahren.
Ja, 2016.
Genau.
Waren wir das letzte Mal dort.
Da haben wir einen Roadtrip schon mit den Jungs unternommen und wir haben immer gesagt, wir möchten das nochmal unternehmen, wenn die Jungs ein wenig älter sind. Und das ja, hatten wir uns vorgenommen, eigentlich vor 2-3 Jahren.
Ja, so mitten in der Corona-Zeit, wo es überhaupt gar nicht daran zu denken war.
Genau, und dann haben wir es ja zwangsweise aufschieben müssen und dann mussten wir warten, bis Japan wieder seine Grenzen öffnet, dass da Touristen wieder reinkommen, weil die hat natürlich sehr strenge Einreiseregelungen. Das ist natürlich für eine Insel auch einfacher, sich da abzuschotten. Und als wir dann letztes Jahr gehört haben, dass die Grenzen wieder geöffnet werden, ja, da haben wir uns direkt mal umgeschaut, haben nach Flügen geschaut und haben gebucht, und zwar von Frankfurt über Hongkong nach Tokio, hin nach Haneda, also der Stadtflughafen, und zurück sind wir von Narita geflogen.
Genau, und da lässt sich jetzt schon mal diskutieren, war das eine weise Entscheidung? Also mit Zwischenstopp ist natürlich ein bisschen günstiger. Auf der anderen Seite waren wir auch recht lange unterwegs, muss man dazu sagen. Die Flugzeiten sind jetzt ohnehin noch länger geworden, weil man ja Russland entweder über obenrum oder untenrum, in unserem Fall untenrum, umfliegt. So dass die Reise, ich glaube insgesamt, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, aber so 30 Stunden waren es bestimmt. Kann man machen, aber es dauert eine Weile. Dafür war es einigermaßen günstig, auch weil wir schon früh gebucht hatten.
Ja, der Flug allein nach Hongkong hat 14 Stunden gedauert, genau. Ne, durch diese Erdkrümmung untenrum. Das ging eigentlich viel schneller und das, ja, hat man natürlich nochmal kurz einen Aufenthalt, aber gut, da muss man halt durch. Und das ist auch tatsächlich der einzig große Kostentreiber, wenn wir dann gleich auch mal auf die Kosten kommen. Ne? Also wenn man einmal da ist, ist das alles relativ verträglich, aber der Flug, wir haben auch, aber ich glaube, so 2.400 € dafür bezahlt für uns alle vier zusammen, wobei man sagen muss, dass unser 14-Jähriger schon als Erwachsener zählt. Also wir haben Glück gehabt und haben einen richtigen Zeitpunkt abgepasst.
Ja, und wir haben uns auch nicht so leicht getan mit der Entscheidung, machen wir das jetzt nochmal oder nicht? Und wenn ja, machen wir das auch nochmal in so einem kleinen Camper, wie letztes Mal, als wir dort waren. Denn damals war die Situation ja noch eine völlig andere. Wir sind seitdem zwar nicht gewachsen, aber unsere Jungs, also die waren damals 7 und 3. Und jetzt eben 14 und 10 und ja, das ist schon ein großer Unterschied und wir wussten das zwar natürlich vorher, aber dass der Unterschied so groß sein würde und der Camper ist jetzt nicht so viel mitgewachsen, es war zwar ein anderes Modell als damals, aber es war zu viert schon eine kleine Herausforderung, das wollen wir auch nicht verheimlichen, sagen wir es mal so.
Ja, muss ja sagen, also die Camper sind relativ kompakt und wenn man sich so den Straßenverkehr in Japan anschaut, die Straßen sind teilweise sehr eng. Teilweise wirklich sehr, sehr eng und es gibt auch sehr enge Parklücken und da kannst du gar nicht mit so einem Camper oder so einem Wohnmobil, wie wir das hier in Europa kennen, umherfahren. Also kannst du schon, nur dann kommst du halt überhaupt nicht voran. Du kannst halt unter Brücken kommst du nicht durch, du kannst nirgendwo parken, beziehungsweise nur außerhalb und deswegen haben wir jetzt auch entschieden, wieder einen kompakten Camper zu nehmen. Der Plan war, wie gesagt, vor 2-3 Jahren das zu machen, Aber naja, gerade in dem Alter wachsen die Kinder ja dann doch um einiges. Und allein zwischen der Buchung letztes Jahr und dann der eigentlichen Reise ist unser Großer, auch im wahrsten Sinne des Wortes, größer geworden. Also waren wir eigentlich quasi mit fast 3 Erwachsenen von der Größe her unterwegs und einem 10-Jährigen. Es war kuschelig, das vorweg, aber es hat natürlich total Spaß gemacht. Und lass uns doch erstmal einsteigen. Wir haben natürlich so wie jedes Mal den Startpunkt gesetzt in Tokio und haben dort ein paar Tage in Tokio verbracht. Wir waren aber nicht alleine.
Genau. Ich wollte noch zu dem Camper sagen, der Riesenvorteil, und das haben wir dieses Mal ja auch gemacht, ist, dass man wirklich überall hinkommt, wo man hinkommen möchte und total flexibel ist. Und wir hatten auch diesmal, anders als beim ersten Mal, als wir in Japan die Rundreise gemacht haben, nicht so eine feste Route geplant, sondern wir wussten, okay, wir würden am Anfang in Tokio sein. Und genau, Andi sagt es schon, da waren wir auch nicht alleine, sondern wir sind mit Freunden aus Köln und ihrem Sohn zusammengeflogen und waren dort die ersten Tage gemeinsam. Und danach wussten wir so ein bisschen so, okay, wir wollen ein bisschen an den Strand, wir wollen ein bisschen Kultur, wir wollen ein bisschen Land leben und haben uns aber so ein bisschen treiben lassen. Und das ist wirklich möglich und auch toll in dem Camper.
Ja, weil wir hatten, und ich glaube, das war auch so die Prämisse, wir wollten das Land genießen nochmal. Mhm. Bei unserer letzten Reise haben wir sehr viel gesehen, haben eigentlich, wenn man so sagen kann, die großen Sehenswürdigkeiten alle abgehakt, wenn wir denn nach einer Checkliste gereist wären, aber wir haben unheimlich viel gesehen. Ja. Und diesmal hatten wir also nicht diesen Druck, in Anführungszeichen, dass wir alles sehen müssen, sondern wir konnten wirklich uns treiben lassen. Das ist wunderbar und dafür eignet sich, wie du es gerade gesagt hast, ja, der Camper ideal.
Ja, das ist perfekt.
Und dann sind tatsächlich wieder ein paar Überraschungen bei rausgekommen und also insgesamt war es natürlich für eine schöne Reise.
Ja. Gut, steigen wir mal ein mit Tokio, würde ich vorschlagen, oder?
Genau.
Also nach etwas längerer Reise mit Zugfahrt nach Frankfurt, umsteigen in Hongkong, sind wir dann angekommen in Tokio. Und der erste Eindruck, was war dein erster Eindruck, weißt du noch?
Ich war total froh, als wir im Flughafen ankamen und ich erstmal in so ein 7-Eleven gegangen bin und mir da irgendwie so ein paar Getränke gezogen habe. Und es ist einfach wunderbar. Ich mag diese Konbinis, diese Convenience Stores, wo man auf engstem Raum alles bekommt, was man braucht. Und das ist natürlich auch, war auch fast unser zweites Zuhause während der Reise, weil diese Läden gibt es ja wirklich an jeder Ecke und in jeder hinterletzten Ecke in Japan. Mhm. Und das ist schon toll. Wir haben da auch den einen oder anderen Abend.
Wir haben
Abend,
da einiges Geld gelassen, würde ich sagen.
Und den einen oder anderen Abend zwangsweise dort verbracht.
Ja, stimmt. Da kommen wir nämlich gleich zu. Wir sind so ein bisschen in die verspätete Regenzeit gekommen. Einer meiner ersten Eindrücke war, dass wir da zu siebt standen und auf den Bus warteten. Ja. Der uns in das Stadtzentrum bringen sollte. Und das war für mich so ein typischer Japan-Moment, dass wir da standen, außer uns war da niemand. Und wir standen halt in unserem kleinen Grüppchen von 7 Personen. Und das Thema Personalmangel, was ja in Deutschland ein sehr großes ist, scheint es in Japan nicht zu geben. Da gibt es nämlich überall Personal, auch uniformiertes Personal, wirklich überall. Und da kam so ein uniformierter Mensch, der zu dieser Busgesellschaft wohl gehörte und wies uns an, dass wir zu siebt nicht in diesem Häufchen stehen sollten, sondern da waren so auf dem Boden Markierungen, wo man in gleichem Abstand zu siebt in einer ordentlichen Reihe zu stehen hatte. Also war bestens organisiert, das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir für unser Gepäck, also wie gesagt, außer uns war da niemand, so Baggage-Tags bekommen. Und es wurde dann auch beim Aussteigen nochmal kontrolliert, dass jeder den passenden Koffer zu seinem Gepäckabschnitt bekam. Und das ist auch ein Teil von Japan, finde ich. Also es ist total gut organisiert, super freundlich und auf der anderen Seite aber auch so extrem regelorientiert und auch extrem reglementiert. Das war so einer der ersten Momente, wo wir echt schmunzeln mussten. So, okay, wir stellen uns jetzt mal alle in eine Reihe.
Es hat ja alles Vor- und Nachteile. Ne? Auf der einen Seite würdest du dich beschweren, wenn sich da jeder vordrängelt. In dem Fall waren wir halt alleine
ja
da.
Niemand.
Ja, natürlich, dann ist es natürlich so ein bisschen schräg, wenn du dann halt so als Einziger da den einzigen Koffer so gefühlt da rausholst. Ja. Und dann sagst du, okay, aber das ist hier das Ding. Aber ne, wir standen dann alle ordentlich in der Reihe und dann bist du in einem gut klimatisierten Bus eingestiegen, hast direkt WLAN gehabt und dann sind wir da in 20 Minuten, das ging total schnell, weil eben Haneda so nah am Stadtzentrum ist, sind wir reingefahren. Wir haben dieses Mal in Shinjuku gewohnt, in einem Hotel, in so einem Touristen-Business, modernes Hotel. Ne? Das war irgendwie ganz cool mit so einer großen Lobby, wo so ein offener Bereich war, wo man essen konnte. Da gab es da so einen Frühstücksbereich, wo auch so eine Bäckerei war, wo wir das kaufen konnten. War ein kleines, feines Hotel, aber modern, ordentlich.
Also klein war das gar nicht, ne? Es hatte schon einige Zimmer.
Ja, ach so, ja, ich meine, ja. Ich habe eher an kleins, habe ich jetzt an die Zimmer gedacht. Die waren so, klein, aber überschaubar. Ja. Das war genau richtig. Und vom Preis her auch irgendwie, ich glaube, wir haben für 3 Nächte haben wir 400 Euro bezahlt für zwei Doppelzimmer. Ne?
Also ne? Für zu viert mit größeren Kindern hat man da jetzt auch nicht die Möglichkeit irgendwie, selbst wenn man es wollte, sich zu viert in ein 4- oder 3-Bettzimmer zu quetschen. Das heißt, wir hatten die 2 Zimmer und dafür war es echt ein fairer Preis, fand ich. Dafür, dass es auch so zentral war und man fast überall auch hinlaufen oder vieles auch zu Fuß erreichen konnte. Ne? Das war super.
Genau. Ja. Dann kamen wir also am späten Nachmittag an. Wir haben uns kurz frisch gemacht und dann wollten wir auch jetzt noch nicht direkt ins Bett gehen, weil wir waren so ein bisschen müde vom Jetlag, aber du musst ja so ein bisschen noch die Zeit überbrücken. Dann sind wir losgegangen durch so einen nahegelegenen Park und dann nach Shinjuku rein und hatten natürlich erstmal Hunger. Und da gibt es natürlich so südliches Bahnhof, so ein kleines Ausgeviertel mit vielen Kneipen und so Brauhäusern oder so, wo die Büroleute so nach Feierabend so nochmal so einen Drink zu sich nehmen. Da sind wir dann eingekehrt, haben ein Bierchen getrunken und ein paar leckere Sachen gegessen. Ne? Das war dann direkt schön, dass man so mittendrin war in dieser urigen Atmosphäre. Ne?
Ja. Genau. Und das finde ich in Tokio auch so schön. Ne? Da sind Touristen, da sind aber auch die Leute, die da ganz normal nach der Arbeit ausgehen. Also so eine schöne Mischung und du tauchst sofort ein und bist sofort Teil der Stadt. Und das hatte ich das Gefühl, wie beim letzten Mal auch in Tokio. Und wir waren, Andi und ich waren auch schon mal davor zu zweit dort, dass auf der einen Seite ist die größte Metropole der Welt mit, ich glaube, 35 Millionen Menschen, die dort leben im Ballungszentrum Tokio. Und trotzdem ist es nie stressig. Also sind überall Menschen und es ist aber ruhig, es ist entspannt. Keiner rempelt, keiner drängelt, keiner ist laut. Und das ist irgendwie so trotzdem so eine heimelige Atmosphäre. Das fand ich diesmal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Und nach dem Abendessen haben wir gedacht, ach, hier können wir noch irgendwie was machen. Und es war tatsächlich Zufall, dass halt auf dem Weg zurück das Rathaus von Tokio ist. Das sind 2 große Hochhäuser und die haben beide eine Aussichtsplattform oder Terrasse.
Im 45. Stock.
Genau. Und das ist doch die Gelegenheit. Und wir wissen aus Erfahrung, es gibt diverse Hochhäuser, wo es oben so ein Observation Deck gibt, wo man dann die Stadt angucken kann. Und es ist besonders toll, die im Dunkeln anzuschauen, weil tagsüber ist halt immer so ein bisschen dunstdiesig und so. Da kannst du halt nicht so weit gucken. Und in der Dunkelheit ist irgendwie die Luft klarer und du siehst die ganzen Lichter, also dieses unendliche Lichtermeer. Und du musst halt bei einigen Hochhäusern natürlich auch Eintritt zahlen. Und hier bei dem Rathaus nicht. Und da sind wir in den Südturm hochgefahren. War halt, wie gesagt, gratis. Und dann war oben eine tolle Aussichtsplattform mit also ganz vielen großen Scheiben. Du hattest quasi einen Rundumblick auf Tokio. Ne?
Ja, da gibt's auch noch so einen Souvenirshop. Kann man sich hinsetzen und wirklich in alle Richtungen. Und ist total fasziniert von, also ich finde das auch als Einstieg, wenn man gerade angekommen ist, da erstmal hochzufahren und diese Weite der Stadt, du siehst gar kein Ende, das ist schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, dieses unendliche Lichtermeer, das war toll, ne? War, wie gesagt, ja, sehr schön und eben gratis, also das ist ein super Tipp, dann, weil es gibt auch einige Türme, da musst du richtig latzen. Und
vor Tickets. Allem musst du dich auch anmelden, genau, ne? Also du musst dann ein Online-Ticket lösen und dann ist es an dem Tag nicht mehr frei, musst du schon eine Woche im Voraus machen und da kann man eben einfach hochfahren. Ja, und dann hat es auch schon gereicht an dem ersten Tag, ne? Sind wir zurück zum Hotel gelaufen. Das, finde ich, ist auch so ein Thema, ne? Dass man sich in Tokio nirgends sorgen muss oder in ganz Japan nicht sorgen muss um Sicherheit. Also auch im Dunkeln kann man überall langlaufen, passiert nichts, man ist überall sicher. Und dann waren wir im Hotel, haben uns ausgeschlafen und am nächsten Tag weiter die Stadt erkundet.
Ja, wir hatten ja direkt einen Termin. Und,
richtig.
Aber das nochmal vorweg. Auch da in Tokio hatten wir jetzt nicht den Druck, irgendwie was sehen zu müssen. Wir kannten ja schon viel. Wir wollten einfach so ein bisschen durch die Stadt rennen und so ein paar außergewöhnliche Sachen machen. Beim letzten Mal haben wir eine Karaoke-Bar besucht und da haben wir gedacht, was ist denn dieses Mal noch typisch für Tokio? Und da sind wir auf die Tiercafés gekommen und dachten, das gehört doch irgendwie auch dazu. Das müssen wir auf jeden Fall auch mal anschauen. Und es gab es im Vorfeld die große Diskussion, was wollen wir machen?
Welche Tiere?
Ottercafé, Katzencafé. Häschencafé.
Hundecafé.
Ja, und wofür haben wir uns entschieden?
Das?
Dass du die Katze aus dem Sack lassen?
Das Mini-Pig-Café.
Genau, ein Schweinchencafé.
Genau.
Wie niedlich.
Ja, warst du auch.
Ja, natürlich. Das war in Harajuku und das ist eh eines unserer Lieblingsviertel, weil es so zwischen den großen Einkaufsstraßen liegt und dann geht man so 2 Meter weiter, verlässt so die große Einkaufsstraße, dann hat man plötzlich so ein kleines, heimliches Viertel mit so 2-stöckigen Häusern und da war auch dieses Café drin und auch da hatten wir einen Termin gemacht und mussten uns brav anstellen, diesmal auf einer
hinter
runden
einer
Zahl.
Absperrung.
Genau.
Ja.
Und dann kamen wir rein Und das war tatsächlich schräg. Ne? Erstmal mussten wir unsere Schuhe ausziehen und in Schlappen schlüpfen. Mhm. Und dann sind wir rein in den Spaß.
Hat jeder so einen Spind zugewiesen bekommen. Dann mussten wir uns die Hände desinfizieren und dann wurde uns ein Tisch zugewiesen in diesem kleinen Raum. Da saßen noch ein paar andere Leute. Es war alles vorbereitet bestens. Wir hatten so ein kleines, niedriges, wie so ein Couch-Tischchen mit so Art Puffs daneben, ne, wo man sich so draufsetzte. Man kriegte eine Decke, die breitete man sich auf dem Schoß aus. Und dann kamen auch schon die Schweinchen, waren einige unterwegs. Also wir hatten eigentlich gedacht, es gibt ja Mini-Schweine, die auch nicht größer werden. Aber wir haben dann verstanden, es sind einfach Ferkel. Ne? Es waren Ferkelchen und die rannten da rum. Und die Menschen, die dort arbeiteten, die sprachen auch Englisch und erklärten so ein bisschen und achteten auch drauf, dass nicht zu viele Schweinchen gleichzeitig sich auf einen Menschenschoß gesellten und sich vielleicht noch stritten. Und also es war alles bestens organisiert und dann sitzt man da so und hat so Schweinchen im Schoß, die da so rumgrunzen und man kann die so streicheln und es ist schon irgendwie, ja, es ist sehr absurd.
Ja, bei uns saßen ja jeweils zwei Schweinchen am Schoß, ja. Bei unserem Freund, da kamen Schweinchen, hatten erstmal vollgesabbert, das war auch eher lustig. Da gab es einen Getränkeautomaten, damit man auch dem Namen Kaffee gerecht wird. Da konnte man sich so ein paar
Getränke... Dafür hat sich aber eigentlich keiner interessiert.
Also es ging halt wirklich um die Schweinchen. Es war halt einfach
und wir hatten ja auch nur eine halbe Stunde, muss man dazu sagen. Ne? Also man bucht so Slots und das war eine halbe Stunde und das reicht auch aus. Ja. Das ist jetzt auch nicht ganz günstig.
Nein, auch, es war okay und es ist eine tolle
Stunde
Erfahrung.
Reicht, ja.
Das Thema Tierhaltung klammern wir mal aus. Den Schweinchen ging es ja schon gut. Ne? Also es war jetzt nicht so eine Abfertigung, die rannten halt rum und die sind ja auch freiwillig zu uns gekommen. Die haben sich dann da hingesetzt und haben sich kraulen lassen. Also gibt es auch Schlimmeres. Aber ja gut, eine artgerechte Haltung ist was anderes. Aber
denk ich auch.
Ja, wir haben es einfach mal erlebt, weil es schon echt eine abgefahrene
und schräge
Sache ist.
Ein Teil der japanischen Kultur irgendwie. Ne?
Und da es ja eine Single-Gesellschaft ist und die ja sonst niemand streichen können, holen sich halt dann die Schweinchen, Katzen
oder
die
Otter. Um mal ein paar Klischees zu aktivieren.
Genau, ne?
Und da gehen auch, also die Leute, die da waren Touristen, aber es war zum Beispiel auch am Nachbartisch, war eine japanische Mutter mit ihrer Tochter, die das vielleicht, keine Ahnung, zum Geburtstag geschenkt bekommen hat oder weiß ich nicht. Ne? Also da gehen auch Japanerinnen und Japaner hin.
Auf jeden Fall eine schräge Geschichte.
Ja.
Und dann sind wir danach rausgegangen, da ist direkt daneben die Takeshita Dori, das ist so eine ganz bekannte Einkaufsstraße mit so schrägen Einkaufsläden für Klamotten, so Cosplay, da kann man so wirklich lustige und abgefahrene Klamotten kaufen. Die Jungs fanden es ganz interessant. Da gibt es auch eine ganze Menge an Second-Hand-Läden, wo sie sich für interessiert haben, mal so reingeguckt haben. War eine schöne Sache.
Ja, einfach mal so rund zu schlendern. Wir haben ja jetzt nicht groß was eingekauft. Wobei doch, Milan hat in so einem Second-Hand-Laden doch noch ein paar Sachen gefunden. Es macht einfach Spaß, da rumzugehen und zu gucken. Auch nicht nur die Läden zu gucken, sondern auch die Menschen, die da rumlaufen, zu gucken. Finde ich auch interessant.
Ja, und dann haben wir letztendlich Tokio die Tage dort so verbracht, dass wir verschiedene Stadtteile nochmal angeschaut haben. Wir sind natürlich wieder nach Shibuya gefahren.
Genau, man muss dazu sagen, unsere Freunde waren ja vorher auch noch nicht in Tokio. Das heißt, wir haben so ein paar Highlights, die noch nicht kannten, auch nochmal mitgemacht. Und eins davon ist zum Beispiel, ne, wie du sagst, Shibuya, die Riesenkreuzung, die ihr alle von Bildern und Videos kennt mit den Leuchtreklamen und den tausenden Menschen, die da rüberlaufen. Das ist immer wieder ein totales Highlight, finde ich, da hinzugehen und von allen Richtungen mehrfach drüber zu laufen, hin und zurück und stehen zu bleiben, 1000 Fotos zu machen. Das macht einfach Spaß.
Wir haben sogar eine eigene Podcast-Episode über Tokio vor einiger Zeit aufgenommen. Also da könnt ihr auch gerne mal reinhören, wenn ihr euch mehr über Tokio informieren wollt. Was neu war dieses Mal, war noch ein Besuch in Akihabara. Das ist so dieses Elektroviertel, wo es voller Elektronik-Kaufhäuser ist und auch wieder total abgefahren, auch einfach mal da rumzulaufen und in diese Kaufhäuser reinzugehen, weil da alles mögliche an elektronischen Tinnef ist. Ne?
Also, da haben wir auch ein paar lustige Videos gemacht, da hatten wir noch den den Sohn unserer Freundin mit dabei, also die drei Jungs. Und da gibt's dann so 4D-Welten, wo dann gegen irgendwas kämpft.
Ja, mit so VR-Brillen.
Mit so Schwertern. Also es ist schon sehr abgefahren. Und ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir da verbracht haben. Schon einige Zeit, ne? 11 Stockwerke mit lauter Sachen, die man alle ausprobieren kann. War schon sehr lustig.
Ja, das ist ja das Reizvolle. Das ist ja fast wie ein riesiges Museum, ne? Also für die Japaner ist es halt einfach nur ein normales Kaufhaus. Aber für uns ist es dann doch irgendwie so ein Erlebnis, weil es doch so anders ist und so exotisch und so viele abgefahrene Dinge zu entdecken gibt, dass das schon richtig spannend ist. Und natürlich kommen die Kinder auch auf ihre Kosten, ne? Weil es natürlich auch so für Teenager auch ein tolles Erlebnis war. Und das interessiert die natürlich auch.
Ja. Und was ich auch total interessant finde, ist, man fährt in so ein hochmodernes Technikviertel und nebenan ist dann aber so ein kleiner Park. Da haben wir dann zum Beispiel kurz Mittagspause gemacht und da hast du dann einen Schrein und eine Buddha-Statue und kannst dich mal irgendwie so ausruhen. Dann gehst du 2 Meter weiter und bist in diesem Technikviertel Akihabara. Das, also man kann das auch gut kombinieren, ne? Ja. Kultur und Technik, Shopping, gucken. Das macht echt Spaß in Tokio, finde ich.
Ja, und dann muss ich aber gestehen, hatte ich auch irgendwann Lust, weiterzureisen, ne? So gern ich Tokio mag, aber wir waren da jetzt insgesamt schon, also wie gesagt, hast du ja gesagt, 3 Mal und ich hatte Lust, rauszukommen. Ne? Ja. Und dann haben wir in Narita, da sind wir mit der Bahn hingefahren, haben wir unseren Camper abgeholt bei Japan Campers. Die haben da eine neue Base aufgebaut. Das ist irgendwie ganz cool, in so einem Bambuswald, mit so einem riesigen Platz, wo die ganzen Camper stehen. Das ist total nett da, ne? Und die Leute sind auch total nett. Der Mihau, ein super netter Kerl, der alles organisiert hat und uns den Camper bereitgestellt, nochmal alles gegeben hat. Ne? Dann kriegt man ja auch da das ganze Equipment, auch nochmal Decken und Kissen, kann sich auch nochmal so bedienen an so einem Regal, wo Leute nochmal so ihre Sachen da gelassen haben, die sie nicht mehr brauchten, ne? Also irgendwelche Servietten oder Waschzeugs und so weiter. Und ja, dann haben wir dann fröhlich bei ziemlich hohen Temperaturen, ehrlich mal, ich habe geschwitzt wie Sau, haben wir dann unser Camper bezogen.
Genau, und dann sind wir losgefahren und wussten auch schon, also das stand schon, ne, dieser Plan, dass wir erstmal, da waren wir letztes Mal auch, in Richtung Süden fahren, auf die Halbinsel Izu. Das hatten wir noch so schön in Erinnerung, das ist eine Halbinsel mit ganz tollen Stränden und da wollten wir nach Tokio einsteigen mit ein bisschen Strandurlaub und haben das auch gemacht.
Ich habe mich ehrlich gesagt vorher noch gefreut auf den ersten Besuch im Supermarkt, weil wir so ein bisschen ein paar Sachen einkaufen. Ja. Das macht einfach total Spaß, weil es im Supermarkt auch einfach so unheimlich leckere Sachen gibt und diese ganzen frische Theken, darüber haben wir auch schon in einer alten Episode berichtet. Ne, da gibt's ja frische Theken, da kriegst du Sushi, Tempura, so Bowls und alles Mögliche zu relativ moderaten Preisen, wie ich finde. Ja. Und wir hatten dieses Mal sogar noch Glück, weil der Yen, der normal so 100 Yen ist, so ungefähr das Pendant zu 1 Euro, war aber dieses Mal günstiger, lag bei ungefähr 65 Cent, sodass das dann tatsächlich relativ günstig war für uns auch nochmal.
Ja, und vieles wird am Nachmittag auch nochmal reduziert, ne, was sich nicht bis zum nächsten Tag hält, zum Beispiel diese Sushi-Platten. Also da, das ist wirklich ein Paradies. Und dieser erste Besuch, der war auch so, ne? Das war auch noch so ein Riesensupermarkt. Und dann sind wir da so durchgerannt, so, oh Gott, wo sind die Jungs jetzt? Bei welcher Theke? Soll ich das nehmen oder das? Haben auch viel zu viel eingekauft, weil einfach alles so lecker ist. Und ich glaube, wir auch Hunger hatten.
Genau, und dann sind wir, wie gesagt, wie du sagtest, nach Izu gefahren. Das ist ein ganz schönes Fleckchen Erde. Ja. Das ist eine Halbinsel südlich von Tokio. Und so ein Naturparadies, so ein Outdoor-Paradies. Also im Landesinneren gibt es Berge, Wälder, Wasserfälle. Und die Küste ist spektakulär. Also eine Felsenküste mit teilweise wunderschönen Sandstränden zum Surfen, zum Baden. Und dort haben wir unsere Freunde wieder getroffen. Und da müssen wir nämlich sagen, die haben nicht einen anderen Plan verfolgt. Wir haben uns für den Camper entschieden. Und da werden wir gleich nochmal drauf kommen. So eine Camper-Van-Reise durch Japan ist halt schon advanced. Das ist kein Luxusurlaub und kein Erholungsurlaub. Ist
auch nicht für jedermann und jede Frau.
Und manchmal muss man auch sagen, okay, das ist tatsächlich nicht für jedermann geeignet. Und unsere Freunde haben es dann so gemacht, die haben sich einen Mietwagen geholt und haben sich halt vorher Hotels gebucht. Und so war die erste Station eben auf Izu. Und wir haben so die ersten paar Tage zusammen noch verbracht. Und dann haben sich unsere Wege getrennt, weil wir einfach einen anderen Reiserhythmus hatten. Dadurch, dass wir so flexibel waren mit dem Camper, sind wir halt dann anders gereist. Und sie hatten halt eben schon ihre feste Route geplant.
Und da waren wir aber eben noch zusammen, haben noch so ein paar Strandtage verbracht. Da gibt's ganz tolle Strände. Einer ist der Shirahama Beach, der andere ist der Ohama Beach. Und dann gibt's noch eine Sea Cave, die Ryugu Sea Cave, die man angucken kann. Also so schöne Fleckchen, wo man einen ganzen Strandtag oder zumindest einige Stunden verbringen kann, im Wasser sein kann. Wir hatten einen Beachball dabei, haben wir gespielt. Die Jungs haben da Salto gemacht auf dem Strand und das waren einfach so ein paar schöne, ja, richtige Strandtage, Strandurlaub.
Ja, das tat auch gut nach Tokio, erstmal so ein paar erholsame Tage und unsere Base war quasi in Shimoda, da gibt es so einen Rastplatz, die heißen Mishinoekis. Das sind immer so Rastplätze in der Natur oder teilweise, in dem Fall war es halt eben am Stadtrand. Da hast du aber immer eine gute Infrastruktur. Du hast halt ein Toilettenhäuschen, du hast Automaten, die es überall gibt, die Getränkeautomaten, wo du teilweise von Heiß- bis Kaltgetränken alles bekommst. Du hast oft WLAN, du hast oft auch Geschäfte, die natürlich dann abends zu haben, aber tagsüber kannst du noch was kaufen. Da ist in der Regel noch ein Konbini angegliedert. Also das ist immer eine gute Infrastruktur, um da zu übernachten. Das kostet halt nichts. Und das war so unsere Base, ne?
Ja, wir mussten schon lachen, weil diese Shimoda Road Station ist jetzt nicht der schönste Ort der Welt, aber irgendwie sind wir immer wieder dahin zurückgekehrt, kommen wir gleich auch nochmal zu, am Ende sogar nochmal, weil das irgendwie so praktisch war, ne? Da konnte man alles erreichen und hatte da alles und man konnte da auch, obwohl es direkt am Hafengebiet ist, relativ ruhig schlafen, wobei manchmal morgens so ein vom Fischfang so eine riesige Eismaschine, das hörte sich an wie so Kiesproduktion oder keine Ahnung was, war tierisch laut, aber bis das anfing, das war erst so um 7 oder so morgens oder 6, konnte man ganz gut schlafen da. Und es gab direkt nebenan auch den Shimoda Burger Laden, der auch irgendwelche Preise gewonnen hat. Und da waren wir dann auch mal mit den Jungs, weil nach so einer Woche oder so fingen die dann doch mal so an, so, oh, können wir vielleicht doch mal irgendwie was Westliches essen? So, Sushi ist ja lecker und Tempura, aber oh, jetzt mal so ein Burger. Und dann war das eine gute Möglichkeit, auch da mal einzukehren.
Ja, dieser Avocado-Shrimps-Burger, ja, der war schon nicht schlecht.
Aber beachtet die Öffnungszeiten, denn die sind manchmal in Japan ein bisschen komisch.
Ja, also das haben wir auch nie so verstanden. Ja, sie machen dann meistens so am späten Vormittag mal irgendwann auf für eine Stunde und dann nochmal am Nachmittag. Aber
es ist genau geregelt. Mittagessen und Abendessen. Und dazwischen haben sie halt nicht auf.
Ja, aber Abendessen war um 8 Uhr, hatten die ja teilweise schon wieder zu.
Ja, da ist das Abendessen schon wieder vorbei. Aber muss um 6 gehen.
Will unser eins ja gerade erst loslegen, ne?
Und aber morgens, wenn du einen Kaffee haben willst, musst du auch ein bisschen warten, weil den gab es dann auch erst zur Mittagszeit.
Aber das ist ja auch so, kann man sich auch zunutze machen. Der Tagesrhythmus in Japan ist so ein bisschen vorgelagert. Das hat aber auch Vorteile, weil oftmals endet der Tag in Anführungsstrichen so um 4 Uhr nachmittags. Das heißt, die Leute gehen dann wieder nach Hause. Und wenn du dann unterwegs bist, willst dir irgendwas angucken, einen Schrein, einen Tempel, eine Burg, dann ist dann ab 4 Uhr überhaupt nichts mehr los. Und du bist fast allein und hast dieses Areal dann für dich ganz alleine.
Ja. Apropos fast alleine, wir waren in unserem Japan-Urlaub oft fast alleine oder zumindest war es überhaupt nicht voll, denn in Japan, obwohl die Bevölkerung größer ist, weitaus größer ist als in Deutschland, haben offenbar alle gleichzeitig Sommerferien und die fangen am 15. Juli an, zumindest war es dieses Jahr so und wir waren vor dem 15. Juli da. Und das bedeutet, wir hatten wirklich manche Orte fast ganz für uns alleine. Manchmal, also meistens war das super. Aber an manchen Orten, und das war in Shimoda so, da wollten wir mit unseren Freunden abends mal essen gehen. Da gibt's die Perry Road. Das ist so eine schöne Straße an so einem Flusskanallauf. Total nett mit Cafés, wo man draußen auf Terrassen sitzen kann. So Buden.
Auch, ne?
Ja. Und da war es aber leider so, dass die meisten Sachen eben noch zu hatten.
Ja, hat Vor- und Nachteile. Aber wir waren, wie gesagt, beim letzten Mal auch schon da in den japanischen Sommerferien, da waren zum Beispiel die Strände rappelvoll. Das war jetzt nicht störend, das war trotzdem noch in Ordnung, aber es war halt ein Unterschied und da musste man auch für die Parkplätze zahlen.
Ja, und zwar nicht zu wenig, ne?
Genau, konnte man da einfach kostenlos stehen, man hätte da auch übernachten können, ne? Und es waren da vielleicht paar Leute, es war ein Riesenunterschied und deutlich entspannter. Der Nachteil war aber, dass es noch relativ nah an der Regenzeit war, ne? Wir hatten ja dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen sehr früh, Ende Juni schon, Ferien und sind direkt am Anfang gefahren. Und normalerweise endet Ende Juni so die Regenzeit in Japan. Wir haben es ausgerechnet, dass wir so eigentlich genau pünktlich ankommen, wenn es halt da vorbei ist. Und natürlich ist es halt so, du kannst ja die Wetterbedingungen nicht nach dem Kalender exakt ausrichten. Und dann hat es natürlich so ein bisschen übergeschwappt in die folgenden Wochen. Und die Regenzeit hat dann doch was länger gedauert. Und wir haben doch einige Regentage erlebt, auch in Shimoda. Aber es war nicht so wild, es war ja warm. Wir konnten trotzdem ins Wasser gehen. Ich möchte noch einmal erwähnen, was sehr schön war, war auch ein Besuch beim Mount Umuru, denn wie ihr alle wisst, Japan, da gibt es einige Vulkane und da gab es hier diesen, es war irgendwie so ein bisschen, das sah aus wie so ein Spielzeugvulkan, ne? Der hatte so wunderschöne kleine Form, nur halt eben ganz klein, ne? So, der war, weiß ich nicht,
300 Meter hoch oder so.
Ne? Und der war aber ganz grün bewachsen, ne? Also, und das, man konnte aber nicht hoch wandern, nein, es gab da einen Sessellift und irgendwie sah der halt aus wie in so einem Kinderspielpark, so ein Kinderlift, das sah irgendwie sehr urig aus und sehr lustig. Und dann haben wir uns da in diesen Lift gesetzt, natürlich mit ordentlich Sicherheitspersonal, sind hochgefahren und konnten dann einmal um den Kraterrand marschieren.
Ein Kilometer.
Ja. War aber irgendwie eine tolle Sache, weil du auch einen super Blick auf die umliegenden Berge und die Landschaften hattest. Also es war auf jeden Fall eine sehr amüsante Geschichte, so ein Mini-Vulkan.
Ja, und dann kannst du dir noch einen Snack kaufen, fährst wieder runter, aber Obacht, wenn ein Wölkchen aufkommt, ein bisschen Wind weht, wir haben es gerade noch runtergeschafft, dann wurde der Liftverkehr eingestellt. Safety first.
Ja, war es irgendwie so einen halben Meter über dem Boden die ganze Zeit. Also es war jetzt nicht wirklich ein herausfordernder Lift. Also haben wir in den Alpen schon ganz andere erlebt. Aber da wurde sofort alles geregelt. Dann war, ne, wie gesagt, Safety first. Also da sind sie.
Wir haben es noch geschafft.
Ja, wir sind noch knapp mit dem Leben davon gekommen.
Ja, dann haben wir nach den paar Strandtagen auf Iso die Halbinsel wieder verlassen, sind aber auf der anderen Seite der Halbinsel diesmal zurückgefahren. Das kannten wir noch nicht, also auf der Westseite. Und da haben wir Stationen gemacht an der sogenannten Monkey Bay. Das kann man sich vorstellen wie so ein Outdoor-Affenzoo, könnte man sagen. Also es ist eine Bucht.
Die Hagashizaki-Bucht.
Danke, bitte. Das ist die japanische Übersetzung. Oder so heißt die Bucht, bekannter als Monkey Bay und kann man sich vielleicht auch leichter merken. Und da ist eine ziemlich große eine Makakenkolonie angesiedelt. Man zahlt Eintritt, geht da runter und hat da plötzlich diese Äffchen überall um sich herum. Und das ist total lustig.
Ja. Ich weiß auch gar nicht, warum die genau da waren, weil die haben sonst in Japan auch eigentlich nie Affen gesehen. Man kennt ja diese Bilder aus den japanischen Alpen und Bergen, so im Winter, wo dann die Makaken in diesen heißen Quellen da sitzen, im Schnee, und die chillen da so ein bisschen im Pool. Und das, sonst hat man die auch nicht gesehen. Und da eben genau an dieser Bucht war halt irgendwie eine Risiko. Ich weiß, das waren da hunderte von Makaken, die da rumrannten.
Auch ganz süße, Mütter mit kleinen Jungen, die an ihnen dranhingen und die sie stillten. Und es war wirklich, es war schon sehr niedlich.
Eine nette Geschichte. Und dann sind wir weitergefahren, die Küste hoch, also auf der anderen Seite. Das war immer ganz spannend, da waren wir bisher noch nicht. Da sind wir in Dogashima vorbeigefahren. Das ist so eine ganz interessante Küstenlandschaft. Da kann man auch Bootsausflüge machen, weil da so vorgelagerte Felseninseln sind. Das sind so ganz abgefahrene Landschaften. Und dann wollten wir so Richtung Fuji fahren, um dann weiter ins Land zu fahren. Und um die Jungs so ein bisschen zu belustigen, haben wir festgestellt, kommen wir an einem Outlet vorbei, Gotemba. Haben gesagt, ein Premium Outlet. Und haben gesagt, komm, wir halten am an, wir kommen da halt vorbei. Und die Jungs wollten auch sich unbedingt mal Japan-Trikots kaufen, so Fußball-Trikots. Haben wir gesagt, komm, vielleicht halten wir mal an, vielleicht gibt's die ja da. Das Outlet war natürlich wieder eine komplette Enttäuschung, weil so wie all diese Villages,
wie
die
überall
es so
auf
gibt,
der Welt, Wertheim Village, Ruhrmond, also keine Ahnung, hätte überall sein können.
So richtig geil ist das nicht, da kriegst du auch jetzt nicht so richtig coole Sachen. Wir sind halt so ein bisschen rumgelaufen durch eben diese Straßenzüge und plötzlich gucken wir halt hoch und denken so, was ist das denn? Das war völlig surreal, denn plötzlich baute sich vor uns der Fuji auf. Wir wussten, der ist da direkt um die Ecke, nur normalerweise um diese Jahreszeit siehst du ihn halt nicht, der ist immer wolkenverhangen. Wir haben auch gar nicht damit gerechnet, dass wir ihn plötzlich sehen.
Vor allem nicht in so einem Outlet-Store.
Genau,
und
dann guckst du da diese Straße entlang und dann ist der genau, also er war super nah und das Tolle war, es war ja Abend und gerade ging die Sonne hinterm Fuji unter und der war also von hinten rot angestrahlt. Und wirklich auch die Japaner selber, alle zückten ihre Handys und waren ganz...
Konnte dann noch so auf so eine erste Etage hochfahren und da standen wirklich alle, ne?
Waren
das war
ganz
wie so ein magischer Moment.
Genau, und dachte so, wow, das ist ja ein total... Und da war dann plötzlich der Besuch in diesem Outlet-Store.
Hat sich dann gelohnt,
weil wir zwar nichts gekauft haben, aber trotzdem diesen sensationellen Blick auf den Fuji hatten.
Ja, vor allem gibt es halt total viele Orte, wo man hinfahren kann, wo es so angekündigt ist, ne? Hier kann man den Fuji sehen und Fuji-Rastplatz und Fuji bester Ausblick. Und da sieht man ihn nicht und dann geht man in so ein Outlet-Dings-Village und läuft da lang und plötzlich ist er da. Es war einfach so unverhofft auch.
Ja, auf jeden Fall. Das war toll.
Ja.
Weil wir haben dann extra am nächsten Morgen nochmal geguckt, ne? Aber wir sind dann abends weitergefahren, haben übernachtet an einem Rastplatz, wo man auch einen super Blick auf den Fuji gehabt hätte, aber er hat sich nicht gezeigt.
Ja.
Von daher war das wirklich toll und eben, wie gesagt, mit diesem Sonnenuntergang super, ne?
Ja, das war echt toll. Ja, dann sind wir weitergefahren und haben überlegt, ach komm, wir könnten doch eigentlich nochmal nach Kyoto fahren.
Ja.
Da waren wir letztes Jahr auch, aber irgendwie hatten wir da so, ich weiß gar nicht mehr, was da das Thema war. Ich glaube, es war sehr, sehr heiß, als wir da waren. Und wir hatten uns für so einen Rastplatz mitten in der Stadt auf so einem Berg entschieden, wo man zwar einen tollen Ausblick über die ganze Stadt hatte, wo aber nachts so Autoposer irgendwie kamen, so Jugendliche, die da immer so sich im Kreis drehten mit quietschenden Donuts. Reifen, Donuts machten. Das war etwas nervig, sodass wir da wenig Schlaf hatten und uns so ein bisschen durch Kyoto geschleppt haben, in meiner Erinnerung.
Ja, Kyoto liegt ja in so einer Senke und gerade im Hochsommer war es halt unheimlich schwül da und das war schon anstrengend und ich weiß, dass uns lief da echt die Suppe runter, als wir dann diesen einen Tempel angeschaut hatten, diesen Kiyomitsudera, ist einer der bekanntesten Tempel und damals hatten wir diesen angeschaut und den Kinjaku-ji, den Golden Tempel, und das sind so die zwei Nonplusultra-Tempel. Aber es gab noch einen auf unserer Liste, den wir damals nicht angeschaut hatten. Da haben wir gesagt, komm, den gucken wir uns jetzt an. Und zwar war das der Tempel mit den ganz vielen Toris, der Fushimi Inari Taisha Schrein.
Und vorher, 1000 sollen es sein, ne? Ja. Wobei ich dachte, das sind noch viel mehr. Nee. Also 1000 orangene Toris, also ganze Tori-Wege, also Wege, die gesäumt sind über und über mit diesen Toris mitten im Wald. Das war schon eindrucksvoll.
Ja, das habt ihr vielleicht auch mal gesehen, diese Fotos.
Kennt ihr
und
bestimmt,
letztendlich
ja.
Diese Toris, diese roten Tore, die markieren ja so den Eingang zum Shinto-Schrein. Und da ging es wirklich, der Weg ging so den Berg hoch und überall waren Tori und du liefst da lang. Es regnete übrigens ein bisschen, aber durch diese Tori waren wir so ein bisschen geschützt. Ne? Und es war vielleicht auch deswegen auch ein bisschen weniger los. Vielleicht war es auch ein Glück. Aber wobei, ich hätte es bei trockenem Wetter auch ganz gerne erlebt.
Ja, man muss schon sagen, diesmal hatten wir eher das umgekehrte Problem in Tokio.
Genau.
Ne? Letztes Mal Hitze, diesmal Regen. Da sind wir noch relativ trocken rausgekommen, diese Tour. Nur dann ging es weiter. Wir wollten uns dann nochmal den Bambuswald angucken.
Ja, oder wir wollten in den Stadtteil Gion gehen.
Ach, stimmt, da waren
so
wir
das,
vorher
das
noch.
Das berühmte Geisha-Viertel an der Hanamikoji-Straße. Oh Gott, Hanamikoji-Street.
Ja, schön, dass du
das. Genau, und das ist so alte Teehäuser, wo abends die Geishas rumrennen. Das ist übrigens auch Fotografie- und Filmverbot. Ne, was also,
und Versammlungsverbot auch.
Ja,
steht
aber
überall Schilder.
Es hat so gegossen, da sind wir nur kurz ausgestiegen, eigentlich direkt
da
weitergefahren.
Da sieht man
tagsüber
ja eh nichts.
Ja, ja.
Also ich glaube auch bei schönem Wetter, wenn, dann müsste man da, denke ich, eher abends hingehen.
Genau.
Ne? Tagsüber, ja, war da jetzt nicht so viel zu tun. Ja. Und wir sind nochmal in den berühmten Bambuswald gefahren. Andi, sag mal den Namen.
Arashiyama Bambuswald,
ja,
weil wir dachten, im Bambuswald, wenn es regnet, sind wir vielleicht geschützt durch den Bambus, aber
war leider nicht so. Also wir hatten mittlerweile, ich glaube, die hatten wir da auch schon, oder? Wir haben uns diese typischen asiatischen, diese Regenschirme gekauft, die wirklich toll sind, also diese durchsichtigen. Und wir waren auch einigermaßen gut ausgestattet. Also wir hatten zumindest Regenjacken, aber es hat keinen Spaß gemacht. Also wir sind da durch den Bambuswald gelaufen und waren wirklich von oben bis unten total durchnässt. Und wenn du weißt, okay, ich kann das jetzt auch nicht in einem Hotel in die Dusche hängen, sondern ich muss damit jetzt gleich im Camper mich wieder reinsetzen und da übernachten, dann war es auch irgendwie so ein bisschen, ging so, ne? Also da sind wir nur kurz durchgegangen.
Ja, dann haben wir gedacht, wir waren so genervt, dann komm, jetzt ist es okay, wir fahren weiter nach Osaka, vielleicht ist das Wetter da ja besser und Osaka ist wirklich nicht weit entfernt, das ist nur maximal eine Stunde Fahrt, es war so der späte Nachmittag, dann sind wir nach Osaka gefahren, wollten in das Viertel Dotonbori, das ist so ein Viertel, so ein Ausgehviertel mit so einem Kanal, super zentral, und wir haben da auch direkt dort geparkt, ne? Weil man kann halt da direkt in der City parken und hatten nur noch wenige Meter zu diesem Viertel, es war mittlerweile natürlich dunkel. Es hatte immer noch so ein bisschen gefisselt, da haben wir uns diese Regenschirme gekauft. Und ich fand aber, dass Osaka oder dieses Viertel noch, ja, wirkte viel besser, weil es einfach durch den Regen, weil die Straßen waren nass und die ganzen Leuchtreklamen spiegelten sich so auf den nassen Straßen wieder. Und es war irgendwie eine ganz coole Atmosphäre. Und irgendwann hört es halt auch auf zu regnen. Und wir sind trotzdem lang gelaufen. Da gab es überdachte Einkaufsstraßen, wo wir dann die Fußballtrikots gefunden haben. Und ich fand, es hat mir irgendwie total gut gefallen da in diesem Viertel.
Ja, also ihr seht schon, da haben wir es geschafft, uns den Regen schön zu reden. Mhm. Und Osaka war auch nochmal ganz neu für uns, ne? Also da waren wir letztes Mal nicht und haben diesmal, das war auch einer unserer Fixpunkte, wo wir gesagt haben, okay, das wollen wir uns dieses Jahr auf jeden Fall mal angucken. Und das war cool, da durchzulaufen, ne? Also auch mit den Jungs, ne? Weil es so, es war so eine junge Stadt irgendwie, ne? 1000 junge Leute überall unterwegs, wie so eine große Party, wie so eine Art Volksfest mitten in der Stadt. Und auch diese ganzen Vintage-Läden, wo wir da noch drin waren, hat einfach Spaß gemacht, da mal rumzugehen. Und wenn man Hunger hat, und den hatten wir dann irgendwann, gibt's da auch, hat man echt die Qual der Wahl, wo man einkehrt, weil da überall so Buden sind, Restaurants, und da gibt's sehr, sehr leckere Spezialitäten. Eine hatten wir schon in der Perry Road in Shimoda kennengelernt, das sind die Takoyakis. Das sind so, wenn ihr in den Niederlanden diese runden Bällchen kennt oder die es auch manchmal in Deutschland auf Weihnachtsmärkten gibt, stellt euch die in herzhaft vor und in so einer Art Fischpaste mit Meeresfrüchten drin, und die werden dann serviert in so kleinen Schälchen mit ordentlich Mayonnaise obendrauf, ja. Frühlingszwiebeln und noch so einer besonderen Soße. Sehr lecker.
Ja, und diese Tintenfischbällchen, die sind ganz bekannt, weil sie ja irgendwie aus Osaka stammen.
Ja.
Genauso wie die Okonomiyakis, das sind so Omelets.
Mhm.
Und war jetzt nicht mein Favorite, aber musste es halt immer probieren. Also ich.
Ja, vor allem war ein bisschen viel Barbecue-Soße obendrauf, ne?
Genau, aber war halt so ein fettes Omelett, kriegst du auch so ein Spachtel, um das dann irgendwie zu teilen. Ja, aber trotzdem war es irgendwie lecker,
ja.
Und es gehörte irgendwie dazu. Und wir haben da geschlemmt und es war ein unheimlich wildes so ein Trubel, ne, und total lebhaft. Und vielleicht im Gegensatz zu Tokio, wo alle so immer so im Business-Teil rumrannten, war es wie so eine ausgelassene Party, was du eben meinst. Es war wie so Kirmes irgendwie.
Ja.
Verstärkt natürlich
auch
durch
so
die ganzen
Straßenmusiker, ja, spielten da noch und so. Es war irgendwie total lustig,
ja,
da.
Ne? Das war wirklich sehr schön, und das hatte ich mir auch von Osaka erwartet, und genau das ist auch eingetroffen. Und zwar, obwohl wir dann tatsächlich nur einen Abend da waren, weil wir mussten ja irgendwo übernachten, und so ganz in der City mittendrin zu übernachten, ist dann auch vielleicht ein bisschen schräg. Also haben wir dann den Abend da verbracht, sind auch ein bisschen umherspaziert, sind dann irgendwann spät am Abend zurück zum Camper gegangen und sind rausgefahren aus der Stadt, um dann da irgendwo außerhalb zu übernachten.
Ja. Ich wollte noch kurz zu Osaka sagen, wenn ihr zu den Menschen gehört, die eher so Volksfest-Atmosphäre, wenn man sich mit ganz vielen fremden Menschen durch enge Gassen schiebt, wenn ihr das eher nervig findet, das ist in Japan nie so. Also auch wenn es da, und das war in Osaka so, voll war, auch deutlich voller als in Tokio an den meisten Orten, war das überhaupt nicht nervig. Also es war so eine trotzdem sehr entspannte und ausgelassene
Total.
Atmosphäre, so ganz freundlich, rücksichtsvoll und dadurch auch gar nicht stressig. Das finde ich irgendwie sehr beeindruckend in Japan insgesamt.
Ja, auf jeden Fall.
Mhm.
Die nächste Station unserer Reise war dann Hiroshima, aber darüber wollen wir im nächsten Teil berichten. Denn dann ging es, wie gesagt, nach Hiroshima auf die heilige Insel Miyajima. Wir sind über das japanische Meer, also die Nordseite, zurückgefahren durch die japanischen Alpen, zurück nach Narita. Und wie gesagt, darüber berichten wir dann in der nächsten Episode, in Teil 2. Und wenn euch diese Episode gefallen hat und ihr die zweite Episode auch nicht verpassen wollt, dann folgt doch gerne unserem Kanal oder schreibt einen Kommentar, hinterlasst eine Bewertung, darüber würden wir uns sehr freuen. Ja, und dann hören wir uns bald wieder im zweiten Teil unserer Japan-Reise.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.